Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Holger!
Hallo Andreas, grüß dich.
Ich dachte, die Anne ist hier.
Mensch, die ist doch krank.
Ach, da guckt uns jetzt zu.
Ja.
Hallo Anne.
Du, nee, ich suche eigentlich den Erik.
Unseren Erik. Den Erik?
Hast du den gesehen?
Der ist hier vorhin durchgehuscht. Also, ich dachte eher darüber. Erik! Und bitte?
Nicht so laut.
Da ist er.
Wieso sind die Vorhänge offen?
Erik, Mensch, was ist denn los? Wir feiern hier Gottesdienst. No. Wir haben doch Glaubensfreiheit.
Christen werden immer mehr zur Zielscheibe.
Erik, das sind Gerüchte.
Guck hier. Open Doors. Verstärkte Übergriffe auf Christen.
Erik. Wir sind hier in Deutschland, nicht in China oder Nordkorea.
Genau. Nein! Laut dem neuesten Bericht der Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung von Christen in Europa stieg die Zahl antichristlicher Hassverbrechen in Deutschland zwischen 2022 und 2023 um 105% auf 277 Fälle. Außerdem gab es laut Bericht im Jahr 23 mindestens 2000 Fälle von Sachbeschädigung an christlichen Gotteshäusern und Klöstern in Deutschland.
In Deutschland hast du
in
gesagt?
In Deutschland. Und Europa. In 35 europäischen Ländern wurden insgesamt 2444 antichristliche Hassverbrechen registriert. Laut einer katholischen Plattform.
Erik, hörst du hier nicht ein bisschen die Flöhe husten? Erik, bist du nicht ein bisschen zu ängstlich? Also ich fühle mich hier sicher.
Tja, und dass Verfolgungen kommen werden, Erik, das steht ja sogar schon in der Bibel.
Jo. Die sind schon längst da. Also, im Telegram-Kanal steht...
Warum liest denn du das Zeug, wenn dich das so beunruhigt?
Also, im Neuen Deutschland...
Was?
In der Sächsischen Zeitung findest du davon auch nichts. Es sei denn, du gibst bei Google Christenverfolgung ein. Da schreiben gewisse...
Google setzt KI ein. Günstige Intelligenz. Ich nutze meine eigene.
Ja, dass uns die neuen muslimischen Bürger hier in Deutschland zahlenmäßig überholen werden, da ist schon was dran, ja.
Erik, bist du da jetzt nicht in einer gewissen politischen Strömung verfallen?
Also das christliche Abendland sind wir so schon nicht mehr.
Schon lange nicht mehr.
Na bravo, jetzt haben wir schon zwei Angst.
Toll. Die Stärke der Sachsen war immer, dass wir uns unsere Skepsis bewahrt haben.
Genau, auch wenn wir damit anderen auf den Keks gehen.
Ja, aber jetzt frage ich euch mal ehrlich und besorgt, hat Gott uns in seinem Wort irgendwo die absolute Sicherheit versprochen?
Keine Ahnung.
Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Jesus hat es in der Bergpredigt gesagt, glücklich sind die, die um meines Namens willen Verfolgung erleiden. Und der Paulus hat auch gesagt, in der Verfolgung ist seine Kraft zu spüren. Und jetzt habt ihr die Hosen voll, ne, freilich. Damit seid ihr kein Wohlgeruch als Zeugnis für den Herrn.
Das ist bedauerlich.
Also, ich habe das gelesen, Peter Schollatour hat ja gesagt, er hätte keine Angst vor der Stärke des Islam. sondern vor der Schwäche des Christentums.
Hm? Und wie werden wir starke Christen?
Da können wir doch den Frank fragen, oder?
Der Frank? Nee, du bist doch.
Und die Vorhänge bleiben offen?
Hast genug Bodyguards hier. Alles gut. Liebe Freunde, es geht um die Frage, was kannst du eigentlich von Gott erwarten und was brauchst du nicht von ihm zu erwarten? Wenn ich Dinge erwarte, die Gott mir nie versprochen hat, dann rassle ich unweigerlich in Frust rein. Frust über Gott und über mein Leben. Und wenn ich aber Dinge, die er versprochen hat, achtlos liegen lasse, dann verpasse ich Segen, den er mir eigentlich schenken will. Holger und Erik scheitern genau daran. So, was kann ich von Gott erwarten? Und was brauche ich nie von ihm zu erwarten? Zumindest jetzt noch nie. Diese Fragen, die ziehen sich jetzt so ein bisschen durch die Gedanken. Für alle Geschichtsinteressierten erstmal, wir fangen heute so eine neue Serie an zu diesem zweiten Brief, den der Paulus und seine Freunde in die Christen in Thessalonich geschrieben hat. Anfang des Jahres hat man schon über den ersten Brief geredet. 49 nach Christus wurde der geschrieben. Für alle, die in Geschichte gerne die Jahreszahlen auswendig lernen. Die waren ungefähr 2 bis 3 Monate dort in dieser Stadt. Die gibt's so an sich jetzt nicht mehr. Thessaloniki ist irgendwo da in der Nähe jetzt aufgebaut als Stadt. Aber nach 2 bis 3 Monaten hatten Paulus und seine Jünger und Mitarbeiter so viel Probleme dort in Verfolgung, dass sie flüchten mussten. Aber ein paar Christen haben es dort ausgehalten und die Gemeinde ist dort entstanden. Und was ich euch vorher gelesen habe, das waren so die ersten Zeilen aus ihrem mittlerweile 2. Brief an die Christen dort. In den nächsten Wochen kommen dann die weiteren Kapitel. Und die Situation der Christen in Thessalonich ist schnell erklärt. Einerseits bekamen die Druck von außen, also die haben diese Verfolgung erlebt, dass Andersgläubige ihnen das Leben zur Hölle gemacht haben. Andererseits griff aber auch Trägheit und Faulheit unter den Christen um sich und das fand der Paulus auch nicht mehr witzig. Und im Inneren der Gemeinde kamen Leute auf sonderbare Ideen und falsche Aussagen über Gott. Genau wie wir heute haben die damals drauf gewartet, dass Jesus wiederkommt, weil Jesus das versprochen hat. Er wird zu einem Zeitpunkt, den er selber nicht wusste, weil der Vater im Himmel den nur weiß, wird er wiederkommen. Mit seinen Engeln hat Paulus das hier geschrieben. Und einige in der Gemeinde in Thessalonich haben erzählt, Jesus ist schon längst wieder da, der ist da. Da kam natürlich ein bisschen Angst auf, weil Leute dachten, meine Güte, haben wir jetzt was verpasst, wo ist er denn? Dann kursierten Briefe, die im Namen von Paulus geschrieben wurden, ohne dass Paulus davon wusste. Und in diesen Briefen standen scheinbar wilde Sachen. Und einige Gläubige hatten wegen ihrer überzogenen Endzeiterwartung aufgehört mit Arbeiten. Die dachten, wenn Jesus sowieso bald wiederkommt, brauche ich auch nochmal arbeiten gehen. Wozu muss ich noch Geld verdienen? Ist ja eh gleich da. Also es gab einige faule Säcke unter denen, die Jesus als Ausrede verwendet haben. Aber, und das gefällt mir, bevor Paulus auf die ganzen Probleme eingeht, die Verfolgung und die Briefe, die unter seinem Namen geschrieben wurden, aber gar nicht von ihm stammen und die faulen Säcke und so weiter. Bevor darauf zu sprechen kommt, spricht er über ihren Glauben und ihre Liebe. Die sind gewachsen. Was mir daran gefällt, ist Folgendes. Ganz gleich, was in meinem oder auch in deinem Leben tobt oder was dort aufsteht, auch ganz gleich, was vielleicht in unserer Gemeinde mal drunter und drüber geht. Jesus garantiert, dass deine Liebe und dass dein Vertrauen zu ihm wachsen können, unter jedem Umstand. Es gibt keinen Umstand und keine Katastrophe und keine Not, in der Gott deine Liebe und dein Vertrauen zu ihm nicht wachsen lassen kann. Ich habe schon manchmal mit Leuten geredet, die gesagt haben, also wenn das passiert, dann kann ich nicht mehr an Gott glauben. Meine Erwartung ist, wenn ich das lese, egal was passiert, ich will dann noch ein stärkeres Vertrauen haben als vorher. Könntest du kurz die Tür zumachen? Ich höre die Übersetzung. Nicht, dass ich anfange, ukrainisch zu reden, was ich gar nicht kann. Aber das will ich, dass das meine Hoffnung ist, mein Glauben. Egal was kommt, es gibt nur eine Richtung, mit der ich aus allen Lebensumständen rausgehe, mit einem stärkeren Glauben und einer stärkeren Liebe. Paulus schrieb in seinem ersten Brief an die Christen in Thessalonich, dass er Tag und Nacht darum betet, dass Gott ihm die Möglichkeit gibt, den Christen dort den Glauben zu stärken. Und jetzt im zweiten Brief sagt er, dass er Gott ständig dafür dankt, dass ihr Glauben und ihr Vertrauen auf Gott das gewachsen ist. Als ich das gelesen habe, dachte ich, super, das will ich mir wieder mitnehmen. Unterschätz nicht deine Gebete für einen anderen, dass dessen Glaube wächst. Im ersten Brief betet er darum, dass deren Glaube wächst und im zweiten Brief dankt er, dass es passiert ist. Super, da muss ja irgendwas passiert sein. Ihr Jugendlichen, wenn ihr heute Abend vorm zu Bett gehen vielleicht nochmal betet, hey, bet doch für 1 bis 2 Freunde, die du hast, dass Gott ihr Vertrauen wachsen lässt. Und sag Gott auch gleich dazu, und wenn du mich dabei gebrauchen kannst, ich stehe bereit. Genau wie Paulus wirst du irgendwann danken, dass Gott den Glauben dieser Freunde gestärkt hat. Ihr Eltern, hört nicht auf zu bitten, dass Gott das Vertrauen eurer Kinder stärkt. Der Tag wird kommen, wo ihr dafür danken werdet. Noch etwas. In seinem ersten Brief an die Christen in Thessalonich hat der Paulus geschrieben, dass er darum betet, dass Gott ihre Liebe zueinander und die Liebe zu allen Menschen wachsen lässt. Ich weiß nicht, ob es dir noch hängt, ich habe es nur einmal vorgelesen, wahrscheinlich nicht mehr, aber jetzt im zweiten Brief schreibt er, dass er unendlich dankbar ist, dass ihre Liebe gewachsen ist. Gefällt mir. Das ist die gleiche Sache. Ihr Singles, wenn ihr heute Abend vielleicht nochmal betet vorm Schlafengehen, betet, dass die Liebe eurer Freunde zu euch wächst und zu anderen Freunden. Dass eure Freundschaft noch mehr ein Ort wird, wo ihr Gemeinschaft erlebt. Zutiefst erfüllende Gemeinschaft. Ihr Ehemänner, falls ihr heute Abend nochmal betet vorm Einschlafen, betet, dass die Liebe eurer Frau zu euch wächst. Und dass die Liebe eurer Frau, falls ihr Kinder habt, zu euren Kindern wächst. Und ihr Frauen, dasselbe. Betet für eure Männer. Dass die Liebe eurer Männer zu euch wächst. Der Tag kommt, an dem ihr Gott danken werdet, dass er es getan hat. Wie stärkt Gott seine Leute? Wie stärkt Gott deine Liebe zu anderen Menschen? Und wie stärkt Gott dein Vertrauen zu ihm? Die Erfahrung lehrt ja, dass Gott in der Regel oder unter anderem auch Situationen zulässt, in denen dein Vertrauen zu ihm und in denen deine Liebe strapaziert wird. In dem dein Vertrauen zu ihm und deine Liebe zu anderen herausgefordert wird. Gott lässt Situationen zu, die über deine Kraft gehen, die über deinen Verstand gehen, das, was du erklären und irgendwie noch tragen kannst. Du merkst, dass dein Vertrauen wächst daran, du merkst es nicht daran, dass du dich noch ein bisschen frommer fühlst als letzte Woche. Du merkst, dass dein Vertrauen auf Gott gewachsen ist, wenn du in einer so herausfordernden Situation ruhig wirst, noch bevor du eine Lösung siehst. Dann merkst du, mein Vertrauen wächst gerade. Und Gott lässt unter anderem Beziehungssituationen zu, in deinem Umfeld, aber auch hier vielleicht in der Gemeinde untereinander, die deine Liebeskapazität schon mal übersteigen können. Dass deine Liebe wächst, merkst du daran, dass du nach und nach ruhig, demütig und vergebungsbereit wirst. Dass du den Kampfmodus einstellst, dass du dein Schwert ablegst, dass du sanftmütig wirst, obwohl das Problem noch nicht geklärt ist. Obwohl dein Gegenüber noch nicht um Vergebung gebeten hat. Obwohl der vielleicht noch nicht mal eingesehen hat, dass er einen Anteil am Problem hat. Ruhig werden, wenn der andere dich um Vergebung gebeten hat, das kann jeder. Du merkst, dass deine Liebe wächst, wenn du in deinem Schmerz, in deiner Ausweglosigkeit ruhig wirst. Gott lehrt dich Vertrauen, und mich auch, ne, und Liebe, wie ein guter Lehrer, wie in der Schule, mit Herausforderungen. Und aus Gottes Schule, das ist das Schöne, aus Gottes Schule kannst du nicht rausfliegen, da gibt es auch keinen Schulverweis oder so. Man kann maximal sitzen bleiben. Und dann wiederholst du die Lehreinheit eins ums andere Mal, bis Gottes Liebe dein Herz weich geklopft hat und bis dein Herz ruhig wird. Dann kommst du in die nächste Klasse. Wenn Beziehungssituationen kommen, die deine Liebeskapazität übersteigen, dann klag diese Menschen bitte nicht an. Frag den Heiligen Geist, was habe ich von Gott noch nicht erkannt, dass meine Liebe für diese Situation nicht ausreicht? Was verstehe ich noch nicht von dieser radikalen, verschwenderischen Liebe, die Jesus zu mir hat, dass ich den Stinkstiefel vor mir nicht lieben kann? Es geht also darum, dass unser Herz offen bleibt, ne? Dass wir mit der Frage vor Jesus bleiben, mit dieser Erwartung. Als ich in einer schmerzvollen Beziehungsangelegenheit steckte, kam mir der Gedanke auf, beende das. Mach dich einfach vom Acker. Und in diese Gedanken mischte sich dann die Frage, warum willst du vor dem Schmerz wegrennen? Warum willst du vom Leiden wegrennen? Schau auf Jesus. Er ist nicht weggerannt. Und Jesus wird dein Herz weit machen, mitten im Schmerz. Diese Frage, die bewegt mich manches Mal seither. Warum will ich vom Schmerz wegrennen? Und es mischt sich dann diese Erwartung rein, dass ich sage, Jesus, ich will, dass mein Herz weit wird. Genauso, wenn Situationen kommen, die über deine Kraft gehen und deinen Verstand übersteigen, dann klag Gott nicht an, reg dich nicht auf. Also man darf sich trotzdem vor Gott mal auskotzen, ne? Wenn's jemand aus unserer Gemeinde hat mir mal erzählt, wie er dann mit dem Hund in den Wald spazieren geht, und dann müssen sich die Bäume manchmal auch Gebrülle anhören, wenn sie betet dort. Das ist voll okay. Aber komm zu der Frage, Gott, was habe ich noch nicht erkannt, dass ich unruhig bin? Was verstehe ich noch nicht davon, wer Jesus in mir ist, dass ich noch solche Angst habe? Wisst ihr, genau das ist doch das, was Jesus seinen Freunden gesagt hat, als es auf diesem See so ein bisschen unruhig wurde. Die hatten Angst, dass sie untergehen. Und Jesus fragte, wieso habt ihr Angst? Das ist ja eigentlich eine bescheuerte Frage. Also jeder wusste doch, auch Jesus wusste, die haben Angst, dass sie untergehen, dass sie ersaufen. Und Jesus fragte, warum habt ihr Angst? Und was fragen die Jünger, nachdem Jesus den See beruhigt hat? Die fragen, wer ist denn der? Wer ist der? Und das ist genau das, die sagen, wer bist denn du? Wir müssen dich erst mal kennenlernen. Weil wenn sie ihn gekannt hätten, hätten sie keine Angst gehabt. Vertrauen wächst, indem du in herausfordernden Situationen dein Herz öffnest, um Gott noch tiefer kennenzulernen. Indem du diese Frage stellst, wer bist du, Gott? Und das kannst du erwarten, dass Gott, egal wie die Situationen sind, deine Liebe stärkt und dass er dein Vertrauen stärkt. Kein Umstand dieser Welt hat das Recht, Bitterkeit und Zweifel in dein Herz zu säen. Und kein Umstand dieser Welt hat auch nur annähernd die Kraft und die Größe, Gott daran zu hindern, dein Vertrauen und deine Liebe wachsen zu lassen, wenn du dein Herz für Gott offen hältst. Jemand aus der Gemeinde schrieb mir unter großen Schmerzen Folgendes. Ich höre immer wieder, dass Menschen in langer Krankheit deutlich altern. Ja, man würde ihnen ansehen, wie schlecht es ihnen geht. Manche werden grau, manche schmal. Ich will in jedem solcher Prozesse weise werden. Weise werden. Ich will abnehmen, damit er zunehmen kann. Manchmal überkommen mich kurz, aber zu schnell bin ich entkräftet und dann bitte, bleibt die Sehnsucht, dass Jesus in mir zunehmen soll. Und in diesem Wunsch werde ich still. Ja, wie still sind meine stillen Zeiten mit Jesus dann manchmal? Ich kann sowieso nichts tun. Es gibt nichts, was den Prozess beschleunigt. Ich brauche auch auf keine bestimmten Tage oder Fristen zu warten. Die stellt ja Gott auf und er legt fest, wann er Heilung schenkt und wie er Heilung definiert. Heilt mein Herz, heilt mein Körper. Ich gewinne immer mehr die Erkenntnis, dass es Gott gar nicht so um den einen Tag geht, an dem ich dann endlich Heilung erfahre. Der Gewinn meines Wartens wird nicht die Heilung von meiner Krankheit sein. Der Gewinn meines Wartens wird die noch tiefere Beziehung sein, in die er mich führt. Das gefällt mir, dass da jemand schreibt, das ist der Gewinn, dass ich Jesus noch besser kennenlerne. Wir haben das vorhin gebetet in der Vorbereitung auf den Gottesdienst. Manchmal sind wir so schnell dabei, viele Dinge von Gott zu erwarten und zu erbitten. Und das ist gut. Und Jesus fordert uns ja auf, ihn zu bitten. Und er will gerne geben. Und manchmal merke ich, dass ich mehr die Dinge von ihm will, als dass ich ihn will. Ich will mehr das, was er mir geben kann, als dass ich ihn will. Das gefällt mir daran. Der Gewinn meines Wartens wird die noch tiefere Beziehung sein, in die er mich führt. So wie ich euch jetzt hier von jemandem aus der Gemeinde vorgelesen habe, so hat der Paulus wahrscheinlich damals von den Thessalonichern geschwärmt, als er in den anderen Gemeinden unterwegs war und hat stolz von denen erzählt, überall, wie geduldig die Christen in Thessalonich alle Verfolgungen und Schwierigkeiten ertragen und dennoch an ihrem Vertrauen auf Gott festhalten. Und dann schreibt er aber hier etwas in dem Brief, was dich vielleicht stören könnte, mich auch. Der schreibt, eins ist klar, Gott ist gerecht und er wird die, die euch jetzt bedrängen, auch in Bedrängnis bringen. Yippie-yay, bis dahin ist ja alles okay. Aber wann macht Gott das? Da steht im Vers 7, wenn Jesus der Herr vom Himmel her erscheinen wird. Also wenn er mal wiederkommt. Mit seinen Engeln. Puh, das kann lange dauern. Es ist, denke ich, aber nicht morgen. Egal, ob es, damals ging es um Verfolgung, ne? Dass die Leute, die so leibhaftig verfolgt haben. Egal, ob es um sowas geht oder ob es andere Dinge sind, die dein Leben bedrängen. Dass Gott gerecht ist, siehst du nicht unbedingt daran, dass es Christen gut geht. Ein gesundheitlich leidender Christ aus unserer Gemeinde erzählte mir von einem Gespräch mit seinem Chef. Und sein Chef, der kein Christ ist, der sagte zu ihm, dein Gott meint es grausam mit dir. Und menschlich betrachtet ist das nachvollziehbar. Ist das gerecht, dass der so lange schon leidet? Wäre das nicht viel besseres Beispiel für den Chef, wenn der geheilt wäre? Und der Chef sagen kann, wow, ich will auch mal in deine Gemeinde kommen, du bist geheilt worden, krass. Wäre das nicht viel besser? Ist das nicht ungerecht, was Gott da macht? Die Gedanken kenne ich auch. Dass Gott gerecht ist, zeigt sich aber nicht unbedingt daran, dass er dir heute in diesem Leben zu deinem Recht verhilft. Das hat dir Gott nicht versprochen. Wenn du dich dran aufhängst, könntest du in Enttäuschung landen. Dass Gott die zur Rechenschaft zieht, die dir heute Unrecht tun, verspricht dir Gott nicht für diese Zeit, nicht für dieses Leben. Aber Paulus sagte seinen Freunden damals, die, die euch heute auf die Mütze geben, die entwischen Gott nicht. Gott kümmert sich drum und Gott ist gerecht und Verfolger kriegen ihr Urteil. Und das ist der Trost für Millionen von Christen, die heute auch Verfolgung erleben. Und das gibt dir Gott als Trost. Vers 7, euch, die ihr verfolgt werdet, und auch uns wird er Frieden schenken, wenn Jesus, der Herr, vom Himmel her erscheinen wird. Das ist unsere Hoffnung. Jetzt könntest du denken, das ist auch ein bisschen wenig. Das ist mir zu wenig. Kann ich verstehen. Aber Jesus sagt dir zu, ich bin mit dir hier drin. Ich bin jetzt mit dir da. Und ich gehe mit dir durch. Und wenn du dein Herz offen hältst, wird dein Vertrauen auf mich wachsen. Und deine Liebe zu mir und zu den Menschen wird wachsen. Weil es gibt nichts in dieser Welt, keinen Umstand und keine Macht, die auch nur annähernd die Größe hätte, Gott daran zu hindern, dass er in deiner Lebenssituation, in deinem Leben, dein Vertrauen und deine Liebe wachsen lassen kann. Manche Christen verbreiten ein Wohlstandsevangelium. Weil Gott gut und gerecht ist, gibt er dir Wohlstand, Glück und Gesundheit. Und da gibt es etliche Stellen in der Bibel, die man so interpretieren kann. Und du kannst es aber nur so interpretieren, wenn du den Rest der Bibel durchstreichst. Und es gibt unterschiedliche Phasen in unserem Leben, wo wir das erleben. Aber es gibt auch Phasen, wo wir es nicht erleben. Und es gibt Menschen, die erleben nur das eine, nur Wohlstand. Es gibt Menschen, die erleben nur das andere, nur Ungerechtigkeit. Aber dass Gott gerecht ist, zeigt sich nicht daran, dass es Christen heute gut geht. Dass Gott gerecht ist, wird sichtbar werden, wenn er mal wiederkommt und diese Welt richtet. Dann wird er jedem das geben, was er verdient hat. Über die, die euch jetzt Leiden bereiten, wird er Leiden verhängen. Und da ist die Frage, die ich mir immer mal wieder stellen muss, die ich auch dir stelle, stimmt das mit deinen Erwartungen überein? Stimmt das mit deinen Erwartungen überein? Dass Gott gerecht ist, weil er dann am Ende der Zeit für Gerechtigkeit sorgen wird? Unser Leben bis dahin ist eine Vorbereitung, schreibt der Paulus in Vers 5. Er wird euch vorbereiten für sein Reich, für das ihr jetzt leidet. Noch ein letztes. Gott verspricht dir auch keinen Frieden für deine Lebensumstände. Ich genieße äußeren Frieden als Geschenk. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür und ich will es auch gar nicht anders haben. Ich weiß aber auch, dass ich keinen Anspruch darauf habe. Denn hier wieder Vers 7, Gott wird euch Frieden schenken, wenn Jesus der Herr vom Himmel her erscheinen wird. Verstehe mich nicht falsch, Jesus verspricht dir heute Frieden in deinem Herzen. Denn da, wo Jesus lebt, ist Frieden. Und wenn Jesus in deinem Herzen lebt, hast du in deinem Herzen Frieden. In deinem Herzen, aber nicht in deinen Lebensumständen. Das ist nicht sein Versprechen. Wenn er dir in deinen Lebensumständen Frieden schenkt, genieß es. Wenn du es nicht erlebst, schau, dass du ihn nicht anklagst. Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, glaubt ihr, ich bin gekommen, um der Welt Frieden zu bringen? Nein. Ich bin gekommen, um Zwietracht zu säen. Von nun an werden ganze Familien auseinanderbrechen, weil drei für mich sind und zwei gegen mich. Oder umgekehrt. Es wird zu Streit zwischen Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegermutter und Schwiegertochter kommen. Wenn du das nicht erlebst, Halleluja, freu dich dran. Und in unseren Breiten gibt es Christen, die erleben das nie. Super. Wenn du es erlebst, klag deine Familie oder deine ehemaligen Freunde nicht an. Lieb sie. Erwarte, dass es keinen Umstand und keine Situation in deinem Leben gibt, die auch nur annähernd die Kraft haben, Jesus daran zu hindern, dein Vertrauen und deine Liebe wachsen und blühen zu lassen. Und erwarte, dass solche Situationen am Ende nur dazu beitragen müssen, dass Gott dich vorbereitet auf das Leben, zu dem er dich berufen hat. Das ist wie bei Jesus, der wurde in die Wüste geführt, dass der Teufel ihn da versucht und der Teufel dachte, jetzt kriege ich ihn. Und das Ergebnis war, als letztes steht, Jesus ging in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste. Der Teufel wusste gar nicht, dass er nur das Werkzeug dafür war, dass Jesus noch stärker wurde. Alles, was meint, gegen dein Leben sein zu können, erwartet, dass Gott daraus Kraft macht für dich. Und so beendet Paulus dann diesen Brief Wir hören nicht auf, für euch zu beten, dass unser Gott euch für das Leben bereit macht, zu dem er euch berufen hat. Und wir beten, dass Gott eure guten Absichten und das, was er aus dem Glauben heraus tut, mit seiner Kraft erfüllt. Ja, junge Leute, wenn ihr in der Schule keinen Frieden erlebt, vielleicht auch, weil du Christ bist und ein bisschen abseits bist, klag Gott nicht an, denk nicht, alle Welt ist gegen dich, weil, keine Ahnung, was auch. Erwarte das, dass Gott daraus Stärke und Liebe für dich macht. Denk nicht, dass das dafür da ist, dass du gebrochen wirst. Glaube, dass Gott dein Vertrauen zu ihm stärkt und dass deine Liebe so krass wächst. Dass vielleicht erst beim 20. Klassentreffen deine Klassenkameraden sagen, ich weiß, wir waren blöd zu dir, aber deine Liebe, die bewegt mich heute noch. Dann wird durch euch der Name von Jesus, unserem Herrn, geehrt. Sogar beim Klassentreffen. Und ihr werdet mit ihm geehrt werden. Das ist herrlich, ja? Ihr werdet mit Jesus geehrt werden. Die Engel werden euch ehren. Gemeinsam mit Jesus. Das alles wird möglich durch die Gnade unseres Gottes und Herrn Jesus Christus. Gnade heißt, dass Gott für dich ist, dass Gott mit dir ist, dass er da ist. Dafür bete ich gerade. Jesus, ich danke dir für die Freiheit, die wir in unserem Land haben. Und ich danke dir, dass es uns so gut geht. In weiten Teilen. Ich danke dir für unseren Wohlstand. Jesus, ich bete aber darum, dass du uns hilfst, unsere Erwartungen an dich nicht von unseren Gefühlen abhängig zu machen, sondern von deinem Wort. Klar zu sehen, was hast du uns versprochen und was nicht. Damit wir nicht erschrecken, wenn mal was anderes kommt. Damit wir nicht zusammenbrechen. Und Jesus, du siehst die unter uns, die eine jahrelange Durststrecke schon durchmachen. Und wenn ich sie sehe, bin ich stolz auf sie. Wie der Paulus stolz erzählt hat in den ganzen Ländern, wo er war, dass sie trotz dessen an ihrem Vertrauen auf Gott festhalten. Und Jesus, ich kann das nur so sagen, ich bin so stolz auf die ganzen Christen, die so eine jahrelange Geschichte mit sich tragen. Und ich bin dir dankbar, wie du sie hältst. Und Jesus, wir wollen das neu halt als Gemeinde festmachen vor dir. Das soll unser Glauben und unser Vertrauen sein, dass aus allem, was an Herausforderungen uns begegnet oder wo Leute schon lange drin stecken, dass es nur eine Richtung, dass es nur ein Ergebnis gibt. Immer mehr Vertrauen auf dich und immer mehr Liebe in uns. Liebe zu dir, Liebe hier in der Gemeinde zueinander und Liebe zu allen Menschen. Und Jesus, wir rufen das nochmal aus, dass es keinen Umstand und keine Macht in dieser Welt gibt, die auch nur annähernd die Größe hätte, dich daran zu hindern, das in uns zu tun. Denn dir ist das möglich. Das ist super, Herr. Amen. Und wir singen jetzt ein Lied, das heißt immer mehr von dir. Immer mehr. Mir hat mal jemand, der die Gemeinde zeitweise besucht hat, gesagt, ihn frustriert dieses immer mehr, weil er singt das aus dem Wissen, er ist nicht genug. Ich bin noch nicht genug, also brauche ich noch ein bisschen mehr. Und das ist es nicht. Wir wollen nicht immer mehr, damit Gott mit uns zufrieden ist. Ich will nicht mehr Liebe und mehr Vertrauen auf Gott, damit Gott mit mir zufrieden ist. Sondern weil Gott dich angenommen hat, weil er dich liebt. Deswegen ist meine Reaktion, ich will immer mehr davon. Ist es nachvollziehbar? Danke für euer Nicken und in dem Nicken singen wir das Lied.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.